Ja, Vater, dich brauchen wir wie die Luft zum Atmen, deine Worte, dass sie sich mit uns verbinden, dass wir davon leben können. So wie du, Jesus, gesagt hast, dein Wort ist, des Vaters ist deine Speise. Und so bitten wir dich, dass du uns bewirtest jetzt mit deinem Wort, dass wir es verstehen und dass es uns zur Stärkung und zur Nahrung wird. Danke, dass du lebendig bist, gegenwärtig hier unter uns und jedem von uns zusprechen willst. Amen. Ja, dieses Lied drückt ja eine unheimliche Intimität aus. Und so ist es auch mit dem Predigtext, den wir gehört haben, der ja ein Gebet ist. Johannes berichtet uns als einziger von den vier Evangelisten von diesem Gebet. Und das zeigt auch nochmal, dass er so eine ganz besondere Beziehung zu seinem Vater im Himmel hatte und dass Johannes auch eine ganz besondere Beziehung mit Jesus hatte, was sie verbunden hat. Wenn man sich das Johannesevangelium, also den Lebensbericht, den der Jünger Johannes über Jesus schreibt, wenn man sich den anschaut, merkt man, wie es immer dichter wird. Die ersten 12 Kapitel handeln davon, wie Jesus in der Öffentlichkeit wirkt. Also vor aller Augen, jeder kann ihn hören, jeder kann es sehen, was er tut. Er spricht mit den Menschen, er begegnet ihnen, er hilft ihnen. Danach kommen 4 Kapitel, die Kapitel 13 und 16, die passieren im Verborgenen. Das ist der Vorabend seiner Kreuzigung, der Donnerstag, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, im sogenannten oberen Saal in einem Haus in Jerusalem, wo er ihnen die Füße wäscht, wo er das Abendmahl einsetzt und wo er ihnen nochmal ganz viel sagt, was unheimlich wichtig ist für sie jetzt und für die folgende Zeit. Ihnen das sozusagen sein Vermächtnis nochmal so ans Herz legt. Und als Abschluss dieses Abends, wenn alles gesagt ist, hören wir dieses Gebet. Und bei diesem Gebet schauen wir Jesus förmlich ins Herz. Man hat den Eindruck, man ist ganz nah mit dran an Gottes Herzen. Es ist ein langes Gebet, das ist uns auch einmalig überliefert so. Jesus hat ja viel gebetet. Immer wieder wird es in den Evangelien beschrieben, wie er sich zurückzog, ganze Nächte betete. Aber die Gebete, die uns vom Wortlaut her bekannt sind, sind wenige. Wir denken an Lazarus, bevor er diesen Mann von den Toten auferweckte, hat er ein kurzes Gebet gesprochen, das alle ringsherum mit hörten. Oder wir denken an Gethsemane, seine Gebetsworte in diesem Garten, wo er nochmal gerungen hat. Die konnte Johannes eigentlich von selber gar nicht wissen, weil der ja geschlafen hat in der Zwischenzeit. Das heißt, Jesus muss sie ihm im Nachhinein nochmal gesagt haben, was da eigentlich passiert ist. Und dann haben wir natürlich das Vaterunser als Grundlinie fürs Beten, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Aber das Gebet, das wir hier haben, ist wirklich einmalig und es ist geprägt von einer ganz großen Leidenschaft auf der einen Seite die hört man förmlich raus, wenn Jesus betet, aber auch von einer ganz großen Liebe, die in diesen Worten zum Ausdruck kommt. Ja, davon ist dieses Gebet förmlich angefüllt. Und ich lade euch ein, in dieser Predigt jetzt mit mir Jesus zuzuhören. Und dass wir Gott bitten, dass er etwas dadurch in uns anstößt. Und wir wollen nochmal diesen Text hören in einer etwas anderen Version, den ersten Abschnitt. Und ich lade euch ein, dazu mal die Augen zuzumachen und einfach nochmal das wirken zu lassen, was Jesus da betet.
Die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihn
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht.
Ich kenne diesen Text schon sehr lange und viele von euch wahrscheinlich auch. Und trotzdem, als ich gelesen habe, das ist Predigttext, habe ich mich gefragt, suche ich nicht einen anderen? Das hat was einfach damit zu tun, dass dieser Text irgendwie so, ja, der hat so ein Geheimnis, der ist sowas Besonderes, aber das ist auch so ein Ineinander, wie so Fäden, die man hat, da fängt mal was an und da kommt wieder was rein. Das widerspricht eigentlich so unserem geradlinigen Denken. Ja? Wir würden so eins nach dem anderen abhandeln im Gebet. Ja? Und bei Jesus merkt man, das fängt wieder von vorne an und das geht so ineinander. Und manchmal hatte ich den Eindruck, ich kriege einen Knoten ins Gehirn. Und dann habe ich den Text immer und über wieder gelesen und versuche ihn jetzt mal so ein Stück weit auszulegen. Drei Personen oder Personengruppen fallen uns ins Auge. Zum einen der Vater. Jesus spricht ja hier immer vom Vater. Jesus natürlich. Und auch seine Freunde, die Jünger, mit denen er ja zusammensitzt. Etwas, was einem sofort ins Auge fällt, ist dieses Wort Verherrlichung. In den ersten Versen ist das wie eine Klammer. Jesus bittet, Vater, verherrliche mich, damit ich dich verherrliche. Und in dem Vers 5 heißt es dann nochmal, und jetzt gib mir die Herrlichkeit wieder, die ich bei dir hatte, oder verherrliche mich wieder so, wie ich bei dir war. Das hat wirklich was Geheimnisvolles. Das ist auch so ein bisschen schwierig, weil dieses Wort Verherrlichung kommt ja in unserem Sprachgebrauch kaum vor. Ja, wir sagen manchmal, oh, das war ein herrlicher Tag. Aber das ist ja weit von dem entfernt, um was es hier geht. Oder wenn wir von Verherrlichung sprechen, dann hat das ja oft einen Beigeschmack, dass wir etwas Überzogenes meinen, dass wir jemanden in den Himmel heben. Manche sagen das manchmal von Beerdigungen, die gesagt haben, von wem hat er jetzt eigentlich gesprochen? Weil da jemand so verherrlicht wurde, wo jeder wusste, das war aber anders. Oder da wurde viel weggelassen. Mit Verherrlichung meinen wir manchmal, da wird etwas idealisiert, etwas überhöht. Und all das meint Jesus hier nicht. Deswegen müssen wir uns ganz neu auf dieses einlassen, was er eigentlich meint. Die Herrlichkeit Gottes meint erstmal, dass Gott wirklich der Herr ist. Er hat die Macht, er hat die Autorität, er hat die Stärke und er hat darin eine ganz große Strahlkraft. Und das Wort verherrlichen bedeutet im Grunde genommen, jemanden oder etwas anerkennen für etwas Großes, ihn dafür zu loben, ihn bekannt machen, jemand ehren. Das ist im Grunde genommen das, was hier mit Verherrlichen gemeint ist. Und wenn Jesus das betet, habe ich den Eindruck, dass er betet, Herr oder Vater, mach doch diese himmlische Wirklichkeit jetzt für alle sichtbar. Das, was bis jetzt immer nur so stückchenweise zu sehen war, so als wenn der Vorhang immer so ein Stückchen geöffnet ist. jetzt öffne doch den Vorhang ganz, damit du in deiner ganzen Größe zu sehen bist, damit du das vollbringst, was nur du allein tun kannst. Was für eine Liebe und was für eine Leidenschaft steckt darin. Johannes hat es schon am Anfang seines Evangeliums gesagt. Es ist wie eine Zusammenfassung, die wir da lesen, wenn es im Kapitel 1 heißt: Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen. Und dann sagt Jesus im Gebet: Der Zeitpunkt ist gekommen. Jetzt ist es soweit. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und was war sein Auftrag? Er benennt es auch gleich noch. Er hat gesagt: Ich habe diesen Auftrag, das ewige Leben zu geben. Denen, die ihm der Vater gegeben hat. Das ist ja eine ganz tolle Ausdrucksweise. Der Vater hat das Leben der Menschen in den Händen, gibt sie dem Sohn und der Sohn gibt ihnen das ewige Leben. Das heißt, das kann man sich nicht selber nehmen. Das kann man auch nicht online bestellen, dieses ewige Leben. Das kann einem nur der Sohn geben, Jesus Christus. Und wenn Jesus das so sagt, dann ist Kreuz und Auferstehung schon so mit genannt, als ob es schon passiert wäre. Im Vers 19 dieses Gebetes heißt es nämlich: Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben dir gehört. Das heißt, Jesus spricht schon so, auch als wenn es schon passiert wäre, weil es für ihn die Realität ist. Und was ist der Zugang zu diesem Leben? Was ist die Voraussetzung? Jesus sagt es, dass wir glauben, dass der Vater und er wirklich eins sind. Und dass wir das nicht nur als eine theoretische Möglichkeit erfassen, sondern dass wir es verinnerlichen und tief im Herzen glauben. Und dazu hat er die Jünger hingeführt. Und dazu mussten sie so viel von all dem, was sie theologisch vorher wussten, zur Seite legen. Und diesem Mann vertrauen, dass er weiß, wie der Vater in Wirklichkeit ist und ihnen das mitgibt. Und nun betet Jesus: Lieber Vater, mach meine wahre Identität, die ich habe, doch jetzt für alle sichtbar. Dass ich nämlich, was ist die wahre Identität von Jesus? Dass er den Tod und den Teufel besiegt. Im Johannesbrief heißt es: Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er ist der Sieger. Das ist seine wahre Identität. Er ist der Retter, der Erlöser. Und das Interessante ist ja, dass Jesus das Kreuz, wie bezeichnet er das Kreuz? Habt ihr in diesem ganzen Abschnitt einmal von Kreuz gehört? Nein, sondern er schaut auf das Kreuz und beschreibt es als Verherrlichung. Und zwar als eine Verherrlichung der Liebe Gottes. Der Vater gibt den Sohn und zeigt: Der Sohn ist mir gleich. Und der Sohn gibt sein Leben im Gehorsam an den Vater und sagt: Der Vater ist es wert. Ich gebe mein Leben ganz, als ein Opfer. Im Alten Testament gibt es 4 verschiedene Arten von Opfern. Also das ist uns ja völlig fremd, dieses Opfern. Es gab das Brandopfer, es gab ein Sühneopfer, ein Schuldopfer und ein Friedensopfer. Bei den meisten Opfern konnten entweder die Priester dann etwas davon essen oder auch die Leute, die es selber gebracht haben, bei den Dankopfern. Aber das Brandopfer war das einzige, bei dem keiner etwas aß, sondern das einfach nur für Gott dargebracht wurde. Und genau das ist Jesus, das Lamm Gottes. Er bringt sich als das Brand, das Ganzopfer, alles für den Vater. Was für eine Liebe, was für eine Leidenschaft. Der Vater ist es wert, aber in unserer Theologie heute kann man damit wenig anfangen. Man sagt, das ist unzumutbar, das braucht kein Mensch. Doch, es braucht jeder Mensch. Und interessant ist eben, dass Jesus nicht von Zumutung spricht, sondern von Verherrlichung. Vielleicht sollten wir mehr auf ihn hören. Und dann kommt noch diese Sehnsucht nach dem Vater, ja? Mach mich dir wieder gleich. Es ist immer so ein Hin und Her, ja? Mach mich dir wieder gleich, die Herrlichkeit, die ich am Anfang bei dir hatte. Und da sehen wir auch, Jesus ist da total drauf angewiesen. Er kann sich nicht einfach diese Herrlichkeit wieder nehmen, sondern er ist darauf angewiesen, dass Gott sie ihm schenkt und gibt. So wie wir uns selber nicht das ewige Leben geben können, so kann sich Jesus nicht die Herrlichkeit nehmen, die er einmal hatte. Sie muss ihm geschenkt werden. Dafür lebt und dafür stirbt er, um den Vater ganz groß zu machen. Seine ganze Leidenschaft und seine ganze Liebe gehören dem Vater. Es ist einfach, finde ich, toll, dazu zu hören. Aber es gibt noch ein zweites. Denn Jesus liebt auch seine Jünger leidenschaftlich. Das wird in diesem zweiten Teil unseres heutigen Predigttextes deutlich. Ich lese noch mal den Vers 6. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer, und deswegen hast du sie mir gegeben. Sie haben deinem Wort geglaubt und leben danach. Das bedeutet doch, die Jünger sind ein Geschenk, sind eine Gabe vom Vater an Jesus. Ihr Leben ist beim Vater und er gibt es Jesus, damit er ihnen das ewige Leben gibt. Das heißt, kein Christ ist da zufällig reingeraten. Wir sind Jesus anvertraut. Bei uns gibt es in Halver ja diesen Pflegedienst in guten Händen. Hier kann man sagen, in besten Händen. Unser Leben ist in den besten Händen, die es gibt. Der Vater hat uns dem Sohn anvertraut. Und wenn man sich das mal überlegt und nehmt euch diesen Gedanken mal mit, ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus. Wir haben ja oft andere Bilder über uns im Kopf, wer wir sind. Aber dem mal entgegenzusetzen, ich bin ein Geschenk von dem Vater an den Sohn. Nun kann man mit Geschenken unterschiedlich umgehen. Wir wissen, dass es Geschenke gibt, über die wir uns total freuen. Dann gibt es Geschenke, die sind okay. Und dann gibt es Geschenke, die man bei eBay versteigert. Welche Form von Geschenk, meint ihr, sind wir für Jesus? Ich glaube, wir sind das Geschenk, über das er sich von Herzen freut. Und das sollten wir uns verinnerlichen. Wir sind ein Geschenk. Aber wenn ich ein Geschenk bin, dann heißt das, du bist auch ein Geschenk. Und du auch? Und du auch? Jesus sagt, er hat alles, alles in seine Jünger investiert. Sie haben sein Wort angenommen, das heißt, sie haben es verinnerlicht. Wie soll denn Glaube wachsen, wenn wir sein Wort nicht verinnerlichen? Jesus hat gesagt, Gottes Wort ist meine Speise, die brauche ich zum Leben. Wie viel mehr brauchen wir doch sein Wort als Speise zum Leben? Aufnehmen. Wirken lassen in uns. Genau das wirkt Glaube. Und dann haben die Jünger erkannt, wer Jesus wirklich ist. Das heißt, sie haben verstanden, dass er der Christus ist. Sie sagen das auch, bevor Jesus betet. Und Jesus sagt, ich habe diesen Jüngern, Vater, deinen Namen offenbart. Ein frommer Jude hat damals nie den Namen Gottes direkt ausgesprochen, weil das so heilig war, dass er gesagt hat, das muss ich irgendwie umgehen, damit ich ja keinen Fehler mache. Und nun hat Jesus einen neuen Namen gebracht, den Vaternamen, und sagt den Jüngern, und ihr redet jetzt mit eurem Vater. Das heißt, er hat die Gemeinschaft der Liebe, die er mit dem Vater hatte, geöffnet. Deswegen habe ich diese Striche so durchlässig gemacht. Er hat diese Liebe für die Jünger geöffnet. Diese enge Gemeinschaft gilt jetzt für die Jünger mit. Da sind sie hineingenommen, da sind wir hineingenommen. Auch wenn er schon längst weiß, dass das Versagen kommt, er sagt es ihnen sogar gleich noch. Aber das reißt nicht hier raus. Sondern wir sind hineingenommen als Geschenk des Vaters an Jesus in diese Gemeinschaft. Und deswegen ist, als Jesus starb, der Vorhang im Tempel zerrissen, weil da nichts mehr trennt, weil der Jünger ganz beim Vater zu Hause ist und Zugang hat. Was für eine tolle, nicht nur Vorstellung, sondern Wirklichkeit. Und das Schönste ist am Ende, Jesus hat nicht nur in seine Jünger investiert, sondern er investiert dauerhaft auch in uns. Er liebt seine Jünger weiter leidenschaftlich. Er hat nicht gesagt, wie wir das haben in der Firma, hast den Auftrag abgeschlossen, klappst den Deckel zu, legst du zur Seite, nächster Auftrag. Jesus hat nie abgeschlossen. Dieser Auftrag geht weiter. Da heißt es in Vers 24, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Und nicht nur heute Nacht, sondern immer. Und auch die, die durch das, was sie von dir weitergeben, an mich glauben werden, auch für sie gilt das. Jesus betet für uns. Er hat uns schon damals mit dem Blick gehabt und er betet heute für uns. Und vielleicht fühlst du dich an irgendeiner Stelle ganz allein und denkst, an mich denkt doch keiner oder wer betet schon für mich. Weißt du was? Du hast den größten Beter an deiner Seite. Und das ist der Sohn des Vaters, Jesus. Er betet für dich, dass du bei ihm bleibst, dass er dich hält. Und das ist nur die Eröffnung von diesem Gebet. Und eigentlich ist die Zusammenfassung eigentlich das, was oben und unten steht, was mich so angesprochen hat, ist in diesem Gebet diese Liebe von Jesus zum Vater und zu seinen Jüngern und diese Leidenschaft, mit der er für sie eintritt, jetzt, heute, für uns. Und ich merke, da kann ich eigentlich nur sagen, Herr, ich kann dir nur mein Herz hinhalten, dass ich etwas von dieser Wirklichkeit stärker aufnehme und wahrnehme, dass diese Liebe und Leidenschaft auch mein Leben noch stärker erfüllt. Aber das hindert nichts daran, wie es ist. Aber das ist das, was ich mir mitnehmen will und was ich auch euch wünsche, das mitzunehmen, dass diese Liebe und Leidenschaft von Jesus, dass die sich in uns breit macht und wir davon etwas erfahren. Und Jesus sagt auch, er sendet seine Jünger aus, damit es durch sie andere erfahren. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille haben, den ich dann mit einem Gebet abschließe. Lieber Herr Jesus Christus, du hast gewollt, dass wir dieses Gebet mithören, so wie deine Jünger das damals in diesem Saal mitgehört haben, weil es auch für uns ist. Herr, und wir können beim Zuhören nur staunen, was da für eine große Liebe und Leidenschaft in deinem Herzen ist zum Vater. Und wie du auf dieses Kreuz zugegangen bist und gewusst hast, jawohl, das ist Verherrlichung. Da wird Gottes ganze Größe sichtbar in die unsichtbare und die sichtbare Welt hinein. Herr, und letztlich haben deine Jünger dir ja zugeschaut, 3 Jahre, sind mit dir gegangen, haben dich gehört, haben dich gesehen. Herr, und eigentlich ist es auch unseres, dass wir hier ein Stück mithören und dich bitten, dass das unser Leben sich tief einsenkt, dass es Teil von uns wird, dass wir zum einen eine ganz große Liebe zu dir und dem Vater haben, dass unser Herz mit Leidenschaft gefüllt wird und dass wir sie aber auch zu Menschen haben, die du suchst, die der Vater ja auch in deine Hand schon gelegt hat, auch wenn sie es vielleicht noch gar nicht wissen. Und so verwandle uns auch in dieser Karwoche, Herr. Wirke an unserem Herzen. Wir halten es dir einfach hin. Du bist Mensch geworden. Danke dafür. Danke. Amen.